sehr genau 2 Wochen ist es her, da habe ich an dieser Stelle verkündet, dass wir fortan einen kleinen Tabellenservice für Robert Klaus anbieten in jeder Ausgabe dieses Podcasts, weil er ja nicht auf Tabellen schaut, der Trainer des 1. FC Nürnberg. Haben wir dann einmal gemacht und beim nächsten Mal habe ich es wieder vergessen. Das ist Kadepp, der Konsequenz-Podcast von nordbayern.de. Mein Name ist Fadi Kiblavi und 5 Spieltage sind rum. Am Freitag gab es ein 2:1 gegen den Karlsruher SC und der Club ist 5. in der Tabelle. Was mich zu der lockeren Einstiegsfrage für unseren Gast heute bringt. Steigt der Club auf, Luana Valentini?
Fadi, was willst du jetzt hören?
Tja, die Wahrheit.
Schauen wir mal.
Wir schauen mal. Es ist sehr schön, dass Uli Dickmeier, der im hohen Norden Urlaub macht, heute eine fast noch bessere Vertretung abgestellt hat, nämlich Luana Valentini, die ich nicht als Kapitänsschwester ankündigen soll. Also Luana Valentini ist bei uns Kapitänsschwester, Ex-Pressesprecherin und Fußballfachkundige. Herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Sehr gerne. Und natürlich noch ein Fußballfachkundiger, um meinen Dilettantismus auszugleichen. Florian Zenger, zurück aus der Nähe von Bad Tölz. Hallo.
Servus.
War Bad Tölz, ne? Habe ich mir... Habe ich mir gut gemerkt. Ich habe mir vorhin nochmal den Einstieg zur letzten Folge angehört, um sicher zu gehen, dass ich da tatsächlich die Tabelle nicht erwähnt habe, und da ging es ja auch schon um Bad Tölz. Also 2:1 gegen den KSC, ein sehr unterhaltsames Spielchen, und ja, der Club steigt auf, da sprechen wir gleich drüber, aber erstmal stellt uns Thomas Korell unseren Sponsor vor. Bis gleich.
Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de, präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
Es gibt tatsächlich Cordon Bleus mit Kürbiskernpanade. Unser Kollege Andi Holzmann hat uns auf Twitter ein Bild geschickt aus Graz. Darüber werden wir noch diskutieren, ob sowas überhaupt erlaubt ist. Kürbiskernpanade und dann auch noch Reis zu diesem Cordon Bleu. Es wurde auch danach noch die Frage gestellt, ich glaube von Chris, ob der Schinken eigentlich auch vom Kalb sein muss und wie sich's vom Käse, wie sich's mit dem Käse verhält. Also das könnt ihr beide jetzt mal während dieser Sendung googeln. Ich würde tatsächlich gerne anfangen mit Noten, die ich ja nicht besonders gerne gebe, weil ich es noch anmaßender finde als alles andere, was ich so tue in meinem Berufsleben. In Ingolstadt musste ich es aber tun, habe diese Aufgabe einigermaßen routiniert erfüllt, dachte ich mir, und habe dann am Montag ein Telefonat geführt mit einem gewissen Enrico Valentini und bin da sehr unbedarft reingegangen in dieses Telefonat, was ein Fehler war, weil ich dann diskutieren musste über Noten. Ich dachte nicht, dass irgendein Fußballspieler irgendwie Noten studiert und liest, aber Enrico Valentini tut das und verpasste mir dann einen ordentlichen Einlauf. Er liest nicht so sehr die Note, sondern die Begründung, die zur Note hinführt. Da schrieb ich mehr oder weniger, dass Valentini vor allem deshalb nicht ganz katastrophal war, weil vor ihm Tom Kraus alles wegverteidigt, und da mussten wir dann bestimmt 10 Minuten gefühlt drüber sprechen. Und ich bin immer kleinlauter und kleinlauter geworden. Also ich weiß jetzt, Enrico Valentini ist auch super, wenn Tom Kraus nicht vor ihm verteidigt. Was hast du ihm diesmal gegeben, Flo? Hast du Noten verteilt diesmal?
Ja. 3 minus. Aber ganz stabil wie immer eigentlich. Mhm.
Bei uns hat unser Sportchef Peter Schulze-Zachau machen müssen, der auch mit einigem Respekt jetzt an die Aufgabe rangegangen ist in diesem Wissen. Er hat eben auch eine 3,5 gegeben. Wie ist es bei dir, Luana? Liest du Liest du Noten? Vergibst du selbst Noten und schickst sie dann jedem einzelnen Spieler?
Ich glaube, der Uli hat es in der letzten Folge gesagt, dass es nicht geht, einen Artikel zu schreiben und gleichzeitig 11 Spieler zu bewerten oder bis zu 16 inzwischen.
Ja.
Das geht auch nicht, wenn man Kinder füttert.
Mhm, okay. Von dir für uns getestet.
Von daher würde ich auf keinen Fall die Leistung einzelner Spieler, also würde ich mir auch nicht anmaßen.
Okay.
Ehrlich gesagt, aber ich kann manchmal tatsächlich auch die Zuordnung zwischen Beschreibung zur Leistung und der Zahl, die man dann liest, konnte ich auch ganz häufig, auch damals zu meiner aktiven Zeit, nicht ganz zuordnen. Auch in der Bild-Zeitung häufig. Also manchmal hat sich es wirklich gelesen wie eine 2 und da stand 4 und umgekehrt und kann das schon nachvollziehen, was auch immer mein Bruder dir da gesagt hat.
Ja, das war, er war freundlich im Ton, aber streng in der Sache. Ich finde es ja tatsächlich auch immer schwierig, dieses Notengeben, weil Fußball ein Mannschaftssport ist und dann sich da einzelne zu benoten, finde ich da echt immer kompliziert, weil man nicht weiß, wer welche Aufgabe
exakt hat.
Und aber es ist eine nette Spielerei. So habe ich es versucht, Enrico zu verkaufen. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn überzeugt habe. Wirst du dir in diesem Wissen noch mehr Mühe mit den Hinführungen zur Note geben, Flo, in Zukunft? Oder
ich mach ja mein ganzes Leben lang schon, oder seit meinem Berufsleben lang, nichts anderes als Noten begründen. Also von daher,
ja, ist
ich Schule neige tatsächlich schon dazu zu sagen, dass meine Begründungen so sind, dass Wortgutachten und Note zusammen einigermaßen zusammenpasst.
Ja.
Du nimmst ja auch Platz dafür, ne?
Ja, das ist tatsächlich was ich jetzt zu dem Jahr auch nochmal geändert habe, dass ich tatsächlich mir so viel Platz nehme, wie es halt ist, weil ich jedem Spieler quasi so viel Begründung gebe, wie es halt irgendwie geht. Also ich kann es jetzt in dem Fall auch vorlesen. Enrico Valentini und Tim Handwerker, weil die beide die 3- gekriegt haben, schwächelten in der Schlussphase in einigen Duellen. Handwerker verlor 3 von 4 Zweikämpfen gegen Fabio Kaufmann. Valentini beide Zweikämpfe gegen Schleusener, da beide aber nach vorne Impulse setzten und sogar Schlüsselpässe spielten, erfolgt keine Abwertung unter befriedigend. Deshalb also die 3-.
Das ist aber, da hört man so schön den Lehrer durch, das gefällt mir. Ist Schule auch ein Mannschaftssport? Kann man die Schüler immer tatsächlich als Einzelperson bewerten? Oder muss man da auch manchmal auf Umstände Rücksicht nehmen? Wahrscheinlich eine Quatschfrage, ne?
Naja, da müsst ihr jetzt ganz tief in die Bildungstheorie gehen, weil man kann ja, also wir bewerten in der Schule ja nach der sogenannten Sachnorm. Also wir schauen uns, wir stellen quasi einen Sachstand als Ideal zu fest und sagen dann, das muss man erfüllen und dann hat man's, dann kriegt man eine Note im Vergleich zu diesem Sachstand. Es gibt aber genauso die Sozialnorm, das wäre der Vergleich mit den anderen in der Gruppe, oder es gibt die Individualnorm, da guckt man einfach, wie viel vom Potenzial in Anführungszeichen ruft derjenige ab. Also von daher, Schule könnte durchaus auch anders funktionieren, dass man die Steigerung bewertet von jemandem, dass man sagt, im Vergleich zum letzten Mal hat er zugelegt, das wäre dann die Bewertung nach Individualnorm. An sich muss man natürlich jeden Schüler einzeln bewerten, ne? Das ist klar, weil der ja auch, wenn er jetzt irgendwie die Schulaufgabe oder so abgibt, dann ist es ja eine Einzelleistung.
Ja.
Aber wenn Gruppen und so weiter sind, das ist auch so ein bisschen ein Problem. Eigentlich darf man zum Beispiel bei Gruppenarbeiten oder bei Gruppenprojekten muss jeder eine einzelne Note kriegen. Da darf man nicht die ganze Gruppe bewerten, weil ansonsten wäre es ja auch so. Da würde man ja auch nicht genau dann wissen können, wer wie viel beigetragen hat zu der jeweiligen Leistung. Da sind wir dann doch wieder nah am Fußball.
Ja.
Wenn man nicht genau sagen kann, wer wie viel beigetragen hat.
Genau. Da sind dann immer die dabei wie ich, die ein bisschen in der Gegend rumgucken und dann dank der Arbeit der anderen die 2 bekommen würden.
Ich würde dir den sehr weisen René Müller an die Hand geben, Fadi.
Ja, bitte. René Müller, ich bin ein großer Fan von ihm, seit ich sein Buch gelesen habe, ins obere linke Eck heißt das,
ja,
glaube ich.
Ja. Ja. An dem Buch hat er mit dem Martin Haltermann gearbeitet, im Bungalow, das weiß ich noch.
Ah, okay. Das weiß ich jetzt zum Beispiel nicht. Ich habe ihn damals interviewt, nachdem das Buch rausgekommen ist. Also ja, ein sehr netter Mensch. Aber was gibst du mir von ihm noch an die Hand?
Der hat, ich paraphrasiere hoffentlich richtig, aber der hat mal zu mir gesagt, Lorne, im Leben und auf dem Fußballplatz muss man sich immer auf der 3 bewegen. Manchmal gibt es Ausschläge zur 4, manchmal zur 2, aber sieh zu, dass du auf der 3 bleibst.
Mhm. Ja, ein sehr guter Rat. Bei mir ist es eher so, dass ich mich sehr ausführlich auf der 4 bewege in meinem Leben und manchmal kippt es auf die 5 und sehr, sehr selten ist es eine 3, aber naja, die 4 ist ja auch, finde ich, ganz, ganz okay.
Ausreichend.
Ja. Und Enrico Valentini, um darauf zurückzukommen, hat es ja jetzt zweimal hintereinander geschafft, weil letzte Woche hat er ja auch eine 3,5 bekommen von mir und ich glaube auch vom Flo, oder? Wenn ich mich recht entsinne.
Ja, hat er. Ich habe gerade die Notenübersicht komplett da. Der Enrico hat bei nordbayern.de noch nichts schlechter als 3,5 gekriegt. Dreimal 3,5 und zweimal 3.
Weil wir so eine Valentini-Fan-Gemeinde sind.
Nee, beim Kicker ist es identisch. Da fehlt nur die Note fürs Spiel am Freitag noch, weil ist noch nicht raus.
Wie kann denn das sein? Was macht da denn der Kollege? Er trödelt. Wir wollen ja mit Luana Valentini als Fußballfachkundige hier sprechen, aber und nicht so sehr auf ihre Kapitänsschwestern-Eigenschaft herumreiten und auch nicht auf so sehr auf ihre Vergangenheit als Pressesprecherin beim ersten FC Nürnberg. Aber wie häufig ist es dir denn passiert, dass es heißt ja immer, niemand liest irgendwas. Wie oft kommen Spieler zu einer Pressesprecherin und beschweren sich über Noten und über Texte vom Keblavi oder von sonst irgendeinem? Nimmt es einen großen Raum ein in der Arbeit einer Pressesprecherin?
Also ich kann mich erinnern, dass es vorgekommen ist. Aber das war dann eine Beobachtung von einem Spieler, der das quasi über Wochen wahrgenommen hat. Mhm. Und der war schon älter, hat schon viel erlebt gehabt und dem habe ich auch abgenommen, dass er seine eigene Leistung gut einschätzen kann. Und der hat den Journalisten damals konfrontiert, das weiß ich noch. Er hat gesagt, das möchte er selber klären, weil er das Gefühl hatte, der mag ihn nicht wie er spielt, und das wollte er tatsächlich dann direkt aus der Welt schaffen. Mhm. Oder zumindest halt diskutieren, das weiß ich noch, ja. Aber es war jetzt nichts total Frequentes. Zumal es sind ja auch einige ausländische Spieler dabei gewesen, die kriegen den Pressespiegel nicht und die gucken das gar nicht, die kennen das deutsche Notensystem nicht. Also es ist jetzt nicht so super präsent gewesen. Oh
Gott, wenn du noch zwei Hinweise gibst, hätten wir gleich am Anfang einen Gerch. Das wär sehr schön.
Nach der Aufzeichnung.
Ja, Mist. Ich denke trotzdem mal ein bisschen.
Ja. Ein bisschen. Kannst du schreiben?
Drüber nach. Ja, genau. Der erste FC Nürnberg steigt auf, hat als eine von zwei Mannschaften noch kein Spiel verloren in der zweiten Liga in dieser Saison. Die andere Mannschaft ist Paderborn. Er hat mit die wenigsten Tore kassiert. Wie war denn der Freitag für dich, Flo? Es gibt schon ein paar, wie nennt man das, Talking Points von diesem Freitag. Zum Beispiel eine sehr, sehr langweilige erste Halbzeit, oder?
Ja, die erste Halbzeit war eine Fortsetzung des Ingolstadt-Spiels mit anderen Mitteln eigentlich. Also es war sehr, man hat sich auf höherem Niveau als in der Vorwoche neutralisiert. Gab ganz wenig Torszenen, war dann auch so. Also gerade, ich glaube, in der ersten halben Stunde gab es insgesamt 4 Schüsse aufs Tor von beiden Mannschaften zusammen. Da passiert nicht viel. Der Club hat sich auch ein bisschen zurückgezogen, hat dem KSC so ein bisschen den Ball überlassen. Ist dann aber mit dem Laufe dieser ersten Halbzeit ein bisschen besser ins Spiel gekommen, aber so wirklich gefährlich war es eigentlich fast gar nicht.
Einwände, Luana? Wenn du nur mit eineinhalb Augen hingeguckt hast, wie wir,
genau,
wie ich auch.
Ich war aber mit den Ohren dabei und ich bin diesem Narrativ von dem Kommentator irgendwie gefolgt, dass ja hier ja, ach so wenige Tore fallen werden, weil der KSC und der FCN. Und und deswegen habe ich immer nur darauf gewartet, dass was passiert. Und ich musste nicht oft hinschauen, weil er hat nicht so oft, wie soll ich sagen, aufgesprochen. Mhm.
Okay.
Um hinzugucken. Deswegen gehe ich mit der ersten Halbzeit mit, ne? Meine
ja.
Konzentration war beim Füttern.
Ja. Ich sehe es genauso. Ich bin gerade überlegen, Luana Valentini hat getwittert am Freitag oder Samstag, keine Ahnung. Da ging es um zwei mögliche Elfmeter-Entscheidungen.
Die Bemerkung fand ich gut, dass wenn man die pfeift, dann würde man Schauspieler erziehen.
Ja, war das erste Halbzeit oder zweite Halbzeit?
Ich bin das war erste, das war das, glaube ich, die Szene mit Tom Kraus, glaube ich, nach 20 Minuten.
Ach genau, als er da ins Straucheln gerät, nach dem einzig sehr ordentlichen Angriff, den Erik Schuranov, glaube ich, mitproduziert hat mit seinem schönen Pass auf Tom Kraus. Und dann gab's dann war Mats Möller-Daly in der zweiten Halbzeit.
Nee, das war auch noch in der ersten.
War auch noch in der ersten Halbzeit.
Ja, das war aber so ein Schubser, wo da war ja gar kein Kontakt. Also
ja.
Da braucht man, glaube ich, gar nicht drüber
reden. Ja, ich meinte den ersten. Kontakt,
du meintest den ersten, okay. Und ja, was hast du geschrieben? Man so produziert man Schauspieler.
So erzieht man Schauspieler.
Ja.
Ja. Das wird sich ja auch beschwert im Fußball, dass die so theatralisch fallen. Und das ist ja auch alles richtig. Und ich habe Handball gespielt, da kommt das nicht vor, da wird das sehr belächelt. Und ja, aber da hat man dann den Salat. Wenn es dann plötzlich beim Video Assistant dann auf klare Fehlentscheidung oder nicht wieder runtergebrochen wird, dann wird er leider gezwungen, beim nächsten Mal zu schreien, die Arme hochzuwerfen und den Elfmeter für seine Mannschaft rauszuholen, obwohl wahrscheinlich weniger passiert ist.
Also du meinst, es war ein Elfmeter jetzt?
Ja.
Oder? Ja? Echt?
Ja.
Ach so, okay. Ja, ich nicht. er strauchelt doch eigentlich schon in den Strafraum rein.
Wird er nicht von hinten geschubst? Oh, Jungs, Freitag, lang her.
Ja, sehr lang her. Flo, du kannst... Nee.
Also ich sag, ich hab jetzt die Szene natürlich auch nochmal, weil ich mir sowas ja hersuchen kann. Ich habe es jetzt gerade auch nochmal laufen.
Das ist der große Skandal, dass du sowas kannst und wir müssen uns auf unsere
Audiodeskription.
Wir müssen uns auf unser Hirn verlassen. Das ist natürlich. Ja.
Der größere Skandal ist, dass du als Mitglied einer Redaktion einer doch relativ großen Tageszeitung darauf nicht zugreifen kannst und ich schon.
Lass uns nicht darüber sprechen. Aber ja. Naja.
Ja.
Ja. Okay.
Nee, das ist nämlich wirklich. Die Balleroberung von Johannes Geis hätte man wahrscheinlich, wenn man den Elfer pfeift, auch nochmal angeguckt, weil das ist vielleicht sogar eher faul. Dann schöner Hackentrick von Schuranov und dann, ja, das ist das Duell mit Heise, ja.
Ich sag schon. Also ich habe es jetzt natürlich nicht nochmal gesehen, aber ich dachte wirklich in dem Moment, wenn der das theatralischer macht, dann kriegt das, dann wird sich's angeschaut und dann sagt auch keiner was. Da sagt keiner, das ist eine Fehlentscheidung.
Ja, ich fand's eigentlich.
Ja, da geh ich tatsächlich mit. Ich glaube, wenn er sich nochmal anschaut, das ist ja immer das, ne, dann schickst du den ja raus und dann guckt er sich die Szene an und sagt, ja, na gut, Kontakt ist da und Kontakt ist da ist ja dann doch ganz oft zumindest bei deutschen Schiris so, dass Kontakt ist da halt reicht. Und in der Verlangsamung schaut ja auch alles viel, viel schlimmer aus, als es ist. Also von daher, wenn er sich nochmal anschaut, gibt dann wahrscheinlich das, da gehe ich sogar mit. Aber ich hab deine Bemerkung aber tatsächlich so empfunden, dass man das nicht machen soll, weil ansonsten erzieht man ja dazu, dass er noch theatralischer
ja,
fällt.
Gut, aber dadurch, dass ich der Meinung bin, dass es einer war, ja, gut, aber wir sind uns trotzdem, denke ich, einig.
Ja.
Ja, wenn er anders fällt, klar.
Ja. Ja, genau. Wir wollen keine Schauspieler sehen und
wollen wir nicht.
Trotzdem was, kein Elfmeter. Also da sind wir uns dann doch uneins. Aber das gefällt mir besser als der Dickmeier, der immer zu allem nur Ja und Amen sagt. Und ja. Ja, okay, zweite Halbzeit kann man ansonsten hinter uns lassen. Obwohl Nikola Dovedan hat von Beginn an mitspielen dürfen. Bist du Dovedan-Fan, Luana, eigentlich? Oder so wie ich?
Fan. Ich fand euren Podcast tatsächlich nicht schlecht, der Trash Talk.
Ja, vielen Dank.
Also aber Fan bin ich.
Trotz der Nasenbemerkung über deinen Bruder.
Ja, ja. Gut, da gehe ich mit.
Oder
ne?
Wege. Also.
Grüße an Enrico.
Ja. Nein, mein Papa in dem Fall.
Okay. Auch an den. Beim Nasenthema bin ich immer kleinlaut, weil.
Aber ja, ich auch.
Ja, gut.
Ja, also, aber Fan, das ist für mich eine nicht zu beantwortende Frage, weil ich mir sehr gut denken kann, dass wahrscheinlich die Trainingswoche und die Spielidee etc. zu der Entscheidung führen, dass er spielt. Und deswegen, ich habe diese Eindrücke natürlich nicht mehr.
Ja.
Aber ich weiß halt häufig, dass es wahrscheinlich keine schlechte Entscheidung ist, die Person aufzustellen, wenn die dann auch nicht immer liefert, 90 Minuten lang. Und das kriege ich aus meinem Kopf auch nicht raus, dass es zu diesem Prozess, den Dobel dann oder wen auch immer aufzustellen, eine lange Vorgeschichte gibt. Und deswegen, also von mir wird man selten hören, warum spielt der?
Ja.
Weil der Trainer sich mit Sicherheit was dabei gedacht hat.
Ja. Okay, ja, und bei Dovid dann sowieso. Aber das ist jetzt, ich muss doch ein bisschen öfter auf dieser Pressesprecherin in der Vergangenheit rumreiten, was mich tatsächlich auch interessiert. Wie viel mehr kriegt man denn mit von diesen Prozessen? Also ich, was mich wirklich noch am Profifußball interessieren würde, ist mal so eine Woche sozusagen an der Seite des Trainers bei irgendwelchen Sitzungen und sonst was, wo diese Dinge besprochen, entschieden und erklärt werden. Ist man als Pressesprecherin in solche Sachen überhaupt eingebunden oder ist man da genauso wie wir Journalisten, wenn es dann ans Eingemachte geht, dann steht man halt doch vor verschlossenen Türen?
Natürlich muss es da der Disclaimer, dass ich seit 4 Jahren nicht mehr im Club bin, ne?
So lange ist es schon wieder her.
Ja.
Wahnsinn.
Ja, Wahnsinn. Aber ich sag dir eins, das Fußballgeschäft hat sich fast gar nicht verändert. Mhm. Von dem, was ich so höre.
Ja, glaube ich sofort.
Also aus meiner Erinnerung, also bei Sitzungen oder so ist man nie dabei.
Okay.
Was man sicherlich vorher weiß, oder ich zumindest, was man sicherlich vorher wusste, ist, wenn ein Zwicken doch größer war, als man im ersten Moment wusste oder kommuniziert hat. Mhm. Das heißt, dann wusste man vielleicht schon am Donnerstag, wer am Samstag nicht spielt. Und dann konnte man sich daraus natürlich ein bisschen die Aufstellung zusammenreimen. Dann hat man natürlich immer Augen aufs Abschlusstraining gehabt.
Ja.
Ist ja klar. Und dann gab es, ich denke, allerspätestens, dass man den Wissensvorsprung hat, ist rundum, wenn der Sky-Kommentator einen kontaktiert. Mhm. Das kann ein Tag vor dem Spiel sein oder am Spieltag oder im Stadion tatsächlich erst, aber der will natürlich keinen Quatsch reden.
Ja.
Also normalerweise, wenn er seine Arbeit macht. Und,
uns lasst ihr aber frohen Mutes Quatsch schreiben. Das finde ich sehr nett. Wir müssen mehr zahlen vielleicht dann.
Nein, ihr wart ja die ganze Woche auch da.
Ja,
in der Regel.
Stimmt allerdings. Also
ihr habt ja noch mehr gesehen und das muss man für den ja mal so. Ja, stimmt.
Früher
das
inzwischen.
Das muss man für zusammenfassen, ja.
Ja, okay.
Genau, und dann wusste man halt dann auch so Dinge wie die Raute und etc. pp. Je nach Trainer, versteht sich.
Ja.
Und nach Personallage. Ja.
Okay.
Aber bei der Sitzung war ich kein einziges Mal dabei.
Okay, das finde ich fast ein bisschen schade. Da dachte ich, ist man noch
ist
mehr...
Ist es by choice oder ist es tatsächlich so, dass der Trainer einen da nicht dabei haben will? Oder
mein Trainer, der Sport ist der Trainer. Sport. Also so war das bei allen Trainern, unter denen ich gearbeitet habe. Das steht da gar nicht zur Debatte. Also beim Trainingslager kriegt man mehr mit, weil es dann vielleicht direkt im Speisesaal gemacht wird und man wurde nicht rausgeschickt, explizit. Mhm. So in etwa. Da kriegt man auf jeden Fall einiges mit, aber da steht ja immer kein wichtiges Spiel an, sondern was probieren wir heute aus?
Ja.
Ne? Kompletter Wechsel in der Halbzeit. Solche Geschichten.
Aber. Okay. Schade. Hast du mal gefragt, ob du mal vorm Spiel oder war das so offensiv kommuniziert, dass da niemand aus der Pressestelle dabei sitzen darf, dass du gar nicht auf die Idee gekommen bist, mal zu fragen, ob du mit in so eine Sitzung darfst?
Also ich würde tatsächlich behaupten, das steht überhaupt nicht zur Debatte. Sport muss viel unter sich sein.
Okay.
Ja. Ich war einmal bei...
Die Frage würde man Christian Bönig auch mal stellen.
Genau, welche denn? Das kann ja auch ein Männerthema sein, ne? Tatsächlich, ja. Männer in der Kabine ist ja was anderes als Frauen in der Kabine.
Tatsächlich eher...
Nee, in der Kabine.
Ja, nee.
Männer in der Kabine und Frauen in der Kabine ist doch ein Unterschied, muss ich jetzt schon mal einräumen. So mal.
Ja.
Aber was würdest du Christian Bönig fragen?
Ja, tatsächlich, ob er das anders sieht, weil ich, also das ist jetzt nur mein Gefühl, ich habe jetzt mit ihm nicht so viel zu tun wie du. Ich habe schon das Gefühl, dass er seine Rolle ein bisschen anders interpretiert, also schon so ein bisschen näher auch an der Mannschaft. Aber das ist nur meine, wie gesagt, das ist jetzt reine Interpretation von außen, da kann ich auch tatsächlich komplett daneben liegen.
Ja, wir fragen ihn mal.
Weil ich, also ich weiß zum Beispiel, dass Christian Bönig mal einen meiner Artikel Robert Klaus empfohlen hat. Und ne, dann werden die ja auch viel über Sport sprechen.
Ja, das ist ja was anderes. Sich darüber unterhalten ist ja was anderes. Aber bei der Mannschaft sitzen, während der Rechtsverteidiger gesagt bekommt, wen er vor sich hat, da war ich noch nie dabei.
Wir kriegen das in Erfahrung. Ich befürchte bloß, dass es wahrscheinlich immer noch so ist, dass der Sport dann irgendwie doch Sport, wie nennst du das, bleibt, ist, ja. Wie auch immer. Okay, Nikola Dovedan, genau, da kommen wir her, durfte mitspielen, Robert Klaus hat es danach begründet damit, dass er einer ist für die, ich glaube, Tiefenläufe, hat er gesagt.
Tiefenläufe hinter die Kette.
Hinter die Kette, auf die anderen alle nicht so viel Bock haben.
Und Lohkämper und Köpke fehlen, das wären zwei andere Spieler, die das tun. Und wenn man eine Mannschaft mit Läufen hinter die Kette beschäftigen will, dann ist Nikola Dovedan eine stimmige Option.
Wie fandet ihr ihn? Frage ich aus persönlichen. Ich frage für einen Freund.
Ich habe ihn in die Tiefe laufen sehen.
Ja, aha. Also, Note?
nein, nach wie vor.
Mist. Was hat er bei dir bekommen, Flo? Ich hab nicht nachgeschaut, was ihm mein Chef gegeben hat. Das ist natürlich ärgerlich.
Das ist sehr ärgerlich, aber das kann ich sagen. Was dein Chef ihm gegeben hat, kann ich sagen. Das war eine 4. Ich habe die plus 4, also die 3,7 ausgepackt. Allerdings habe ich das tatsächlich gegeben, bevor ich die Beschreibung seiner Aufgabe kannte, weil das würde tatsächlich so ein bisschen auch was verändern.
Ja, das ist mein Problem mit den Noten.
Ich bin da auch voll bei dir. Also manchmal ist es auch einfach so, wenn ein Stürmer eigentlich nur dafür da ist, die Verteidiger anzulaufen und das macht er super und sonst macht er 90 Minuten gar nichts, aber nervt die so sehr, dass die unkonzentriert werden oder einen Ball weghauen, dann hat er seine Aufgabe auch voll erfüllt, aber es steht halt in der Bewertung irgendwie blieb blass und dann ist es, hatte keinen Torabschluss und dann ist 4,5 oder so. Also das sehe ich schon auch so. Also weil man kann sich ja auf dieser Plattform, wo ich bin, so seinen Arbeitsnachweis dann auch von den Spielern ausspucken lassen und es sind halt, das ist dieses, was man nachgucken kann, dieses Muster mit blauen Punkten für gelungene Aktionen und schwarzen Kreuzen für gescheiterte Aktionen. Und er hat relativ viele schwarze Kreuze, aber er hat halt viele schwarze Kreuze. Das heißt, er hat halt einfach doch viel gemacht. Also das ist halt sowas, das ist immer ein bisschen schwierig. Wahrscheinlich, wenn man weiß, was er tun soll, also tief laufen und was weiß ich.
Trash-talken.
Und er ist ja auch jemand, der durchaus viel anläuft. Und also Michael Kölner hätte dann immer so von Hort-Onlaufen gesprochen. Und das wäre er auch so jemand. Ne? Also hart anlaufen kann er auch. Und von daher, das hat er schon gemacht. Er hat halt wieder die eine Chance, die hat er eigentlich, das muss man auch sagen, er hat fast in jedem Spiel eine Chance, aber er macht sie halt dann nicht und das hat er ja auch nicht.
Dieser Schuss nach dem 1:0,
genau.
Ja. Okay. Also willst du ihm noch eine bessere Note geben jetzt hier offiziell? Hättest du die möglich? Auch die Pokalauslosung läuft doch schon, oder? Wir nehmen auf am Sonntag jetzt ist 18:36
Uhr. Ist ja, aber wenn um 18:30 Uhr Sportschau ist, dann sind die Lose doch meistens irgendwann um 19:50 Uhr gezogen.
Ah, ja, okay, gut. Dann
aber der Club kommt immer sehr früh.
Ja, auch immer. Das stimmt. Diesmal gegen... Auf wen tippe ich denn? Gute Frage. Dazu müsste man wissen, wer alles noch drin ist. Genau. Ich überlege mir noch einen potenziellen Gegner. Aber gut. Also Nikola Dovedan, willst du jetzt eine bessere Note geben hier offiziell oder nicht?
Nee, man sagt ja immer, was sitzt, das pickt. Das gilt ja auch für die Noten, die da stehen. Also von daher, ich würde wahrscheinlich, wäre ich in dem Wissen auch auf eine 3 mit einem Minus gegangen, weil er halt doch relativ viele schwache Aktionen oder ihm viel nicht gelungen ist dann trotzdem, aber im Moment dessen, wo die Note gegeben ist, ist er halt gegeben. Man kann ja da beim nächsten Mal ein wenig gnädiger sein.
Ja, okay. Auch wenn er dann scheiße spielt.
Ja, dann gibt's halt die 5+ statt
die Gnadenvierer, wie es Uli Dickmeier immer beschreibt. Eine sehr schöne sehr schöne Beschreibung. Nikola Dovedan, ich fand ihn großartig. Die vergebene Chance, okay, das hätte er ein bisschen besser lösen können, aber niemand ist perfekt. Und dann zweite Halbzeit, endlich Fußball. Auch etwas überraschend dann nach dieser ersten Halbzeit, dass es dann, Robert Klaus hat ja nach dem Spiel gesagt, es war ein, die beide Trainer eigentlich waren euphorisiert. Ein geiles Spiel, ein richtig toughes Spiel, hat Christian Eichner gesagt.
Christian Eichner hat gesagt, es war das beste Zweitligaspiel seit er Trainer beim KSC.
Ja, okay. Ja.
Das ist Februar 2020, das ist...
Ja, Wahnsinn. Wie sitzt man denn jetzt nochmal diese Pressesprecherinnen-Vergangenheit? Das tut mir sehr leid. Ich bin ein so einfältiger Mensch, aber wie
sitzt man? Aber ich war's nun mal. Also
ja, genau. Wie sitzt man denn auf so? Also wenn solche Sachen in einer offiziellen Pressekonferenz erzählt werden, dann sieht man im Kreise der zuhörenden Journalistinnen immer sehr schnell Menschen schmunzeln, sehr oft mich. Wie sitzt man denn auf so einem Podium, hört sich das an und bleibt cool und verzieht keine Miene und lacht nicht geraten aus?
Ich glaube, ich hätte geschmunzelt, kann ich mir vorstellen. Gerade rauslachen machst du nicht, wenn du guckst, wo steht der technische Helfer mit dem Mikrofon, falls einer gleich eine Frage stellt, damit du dann auch die richtigen Leute an die richtige Stelle schickst.
Okay.
So saß ich zumindest da oben.
Okay.
Und das Zeichen von der Person hinter der Kamera, dass es losgehen kann und solche Geschichten, das...
Also man hat gar nicht die Zeit und die Aufmerksamkeit, um sich zu denken, yo... Holy shit, das ist jetzt aber wirklich mal zwei drüber, was die hier erzählen.
Aber so. Ich weiß noch zum Beispiel beim Relegationsrückspiel hat Niko Kovac gesagt, dass für ihn die Relegation abgeschafft gehört und die Bundesliga kann sich 20 Mannschaften erlauben. Und ich habe das die ganze Woche über gesagt gehabt, weil im Jahr vorher war der KSC nicht aufgestiegen und dann sind wir da durch und ich war auch dieser Meinung und da wollte ich heftig nicken, muss ich sagen. Also da wollte ich sagen, ja, Herr Kovac,
sieht so gerne, ist es.
Sie aus.
Ja.
Das geht dann aber natürlich nicht.
Ja.
Also man hört schon zu, ne? Aber man ist doch sehr auf die Aufgabe konzentriert und dass ihr eure Arbeit machen könnt.
Ja.
Und wie oft denkt man sich, wie oft denkt man sich so eine Scheißfrage?
Das habe ich mir tatsächlich öfter als Praktikantin gedacht, als ich hinten saß und mitgeschrieben habe, als es die Abendzeitung noch gab. Und ihr versteht, warum.
Aber wir wollen es nicht näher ausführen. Wie oft denkst du dir das denn, Flo?
ich bedenke dann oft, dass, sagen wir mal, von den JournalistInnen, die da sitzen, die meisten einen anderen Stil fahren müssen, weil sie eben Narrative verkaufen müssen und dementsprechend auch ihre Fragen stellen müssen. Wenn ich das ausblenden würde, würde ich es mir sehr oft denken, dass die Frage einfach überhaupt keinen Mehrwert hat.
Aber und wie oft denkst du dir das bei mir, um es mal zu personalisieren?
Seltener als bei anderen.
Ja, okay, das ist sehr gut erzogen. Meine Lieblingsfrage ist ja die nach dem Gegner. Die,
genau.
Die habe ich am allerliebsten. Die kommt tatsächlich in jeder PK. Asche auf mein Haupt, ich habe sie bestimmt auch schon 1 Milliarde Mal gestellt.
Ja, aber du brauchst ja den O-Ton. Du brauchst ja den O-Ton, was der Trainer zum Gegner sagt. Das läuft im Radio, das läuft im Frankenfernsehen, das läuft, ja, welcher Sender auch immer noch da ist.
Ja.
Die Einschätzung des eigenen Trainers zum Gegner ist ja.
Ja, trotzdem.
Das ist ein sicherer O-Ton, den brauchst du.
Ja, also trotzdem finde ich es immer wieder großartig. Vor allem, weil es wirklich die Frage ist, die immer kommt jetzt, nachdem die Personal-Updates immer schon automatisch vorgetragen werden. Und
das will auch jeder Trainer anders haben. Ja.
Ja.
ist aber dann auch sowas, wo ich sage, eigentlich, also wenn ich vor dem Spiel eine Frage stelle, dann ist es ja auch, also dann zielt es ja meistens auch auf die Ausrichtung, also auch auf den Gegner ab, nur halt auf einer taktischen anderen Ebene. Aber eigentlich ist mir genauso bewusst wie allen anderen, die es fragen, so viel rauslassen wird er nicht, weil ich meine, er wird ja nicht vorher sagen, wie er
genau
spielt. Ja. Das wäre ja irgendwie widersinnig.
Ja. Ja, andererseits denke ich mir dann oft, Also wo ist die Gefahr? Erfährt dann der Karlsruher SC aus der Pressekonferenz des ersten FC Nürnberg, wie der Club höchstwahrscheinlich spielen wird? Oder haben die vielleicht ein, zwei Leute, die sich vorher schon mit der Sache beschäftigen und deshalb die drei bis vier Varianten wissen?
Ja, also, aber nimm doch mal die Pressekonferenzen vor dem Relegationsspiel gegen Ingolstadt. Das war ja schon Mindgames, die da gelaufen sind.
Ja, aber halt auch... Also,
wird schon gehört.
Ja, ja. Aber da war es ja eher so auf einer emotionalen Schiene, oder? Wenn ich das recht in Erinnerung
ja, habe. Ja, halt aber Einfluss nehmen auf irgendeine Art, ne? Ich glaube aber, hat Michael Wiesinger nicht auch den Eindruck erweckt, jemand würde spielen, der dann nicht gespielt hat?
Ach, das fragst du mich jetzt. Flo, kannst du dich erinnern?
Nee, ne? Ich bin mir eines, ging bei Thomas Oral ging es um Stefan Kutschke oder so, weil das nicht so ganz klar ist.
Okay, das ist über ein Jahr her.
Oder so, ja.
Ja, okay.
Aber es kann andersrum auch gewesen sein. Also ich möchte es gar nicht ausschließen. Also.
Auch das werden wir nicht recherchieren und nicht...
Auf Twitter wird es uns gesagt werden.
Ja, das wäre sehr nett. da folgen uns glücklicherweise einige kluge Menschen, die über ein besseres Gedächtnis verfügen als ich. 1-0. Lino Tempelmann. Wir haben den Torschützen Lino Tempelmann erschaffen, Flo. Wie stolz bist du heute mit 1-2 Tagen Abstand auf unser Baby?
Ich war erstmal sehr stolz auf dich, dass du meine Zahlen so verwendet hast, dass man tatsächlich was, also dass du sie nicht verhunzt hast.
Das war meine große Angst. Ich habe mir dann am Abend, also du hast mir ein paar Sachen, ich habe dich gebeten, mir Zahlen zu geben, die dieses schleppende Offensivspiel untermauern oder die Probleme im Offensivspiel. Das hast du getan, obwohl du im Urlaub warst. Vielen Dank dafür. Und dann habe ich den Text dazu geschrieben. Und als die Zeitung längst angedruckt war, ist mir dann eingefallen, na, eigentlich hätte ich dich da schon nochmal drüber lesen lassen müssen.
Nachdem
du in der Autorenzeile stehst, da hatte ich dann große Befürchtungen, aber du hast es dann...
Nachdem du das letzte Mal, wo du mir so einen Artikel gegeben hast, ich zugestimmt habe und dann gab es trotzdem heftige Reaktionen, habe ich mir gedacht, das ist schon okay, wahrscheinlich ist es besser, wenn ich es vorher nicht lese.
Ja. Um die Reaktionen nicht zu antizipieren.
Ja, nee, ja. Aber also, tatsächlich fand ich den ohne schleimen zu wollen, den fand ich wirklich gut. Kam auch Feedback von Menschen im Fußball, die den gut fanden. Also.
Ein Wahnsinn, das ist eine Premiere für Fadi Kiblawi. Da große, große Freude, eine Träne habe ich im Auge. Ja, aber wir haben in diesem Text beschrieben, dass die, was vorher ja auch schon von anderen Menschen mit Sachverstand gesagt wurde, dass die sogenannten Achter durchaus mal in Räumen auftauchen dürften und sollten und es bis dahin nicht taten, die torerfolgversprechender sind. Und das ist dann so passiert am Freitag, oder? Tom Kraus auf links und Lino Tempelmann in Mittelstürmerposition. Mehr oder weniger.
Also es war dann tatsächlich sowas, wo sie mal mit nach vorne gegangen sind und das dann, ich meine, war immer noch so, dass man sagt, das ist wahrscheinlich ausbaufähig, aber war in dem Moment, also gerade so in dieser Viertelstunde nach der Pause, war tatsächlich viel Schwung da und das war dann auch konsequent auch mal durchgelaufen. Die Szene an sich ist ja ganz spannend, weil eigentlich Tempelmann genauso rauslaufen will, wie denselben Weg gehen will wie Kraus und dann sieht, oh, da ist er schon und dann zur Mitte hin abbiegt.
Aha, okay. Ab wann in einer Saison, Luana, das weißt du auch als ehemalige Handballspielerin, ab wann in einer Saison weiß man denn, dass die erfolgreich wird? Und ab wann in einer Saison wird dann im Fußball offiziell drüber gesprochen, dass die erfolgreich werden könnte?
Das ist wirklich eine gute Frage.
Ja.
Lass mich bitte drüber nachdenken.
Ja, ich habe heute auch schon drüber nachgedacht. Meine Einschätzung kann ich mal vorwegschicken. Ich glaube, man weiß es ungefähr nach dem zweiten Spieltag unter Vorbereitung. Und man sagt ab Spieltag 33 öffentlich, dass das gut werden könnte. Das ist so mein Eindruck aus meinem bisherigen Berufsleben. Wie ist es? Wann merkt man das? Dass es großartig
gut werden kann, ja. Also ich kann mich erinnern, in dem Jahr unter René Weiler, als es Richtung Delegation ging, dass es sich so Richtung Weihnachten hat sich wirklich richtig gut angefühlt, so dass das die Mannschaft stimmt, die Stimmung stimmt, die Ergebnisse passen. Also es war schon alles echt in einer guten Richtung, aber das auch so auszusprechen, ist, also ich glaube, das wird manchmal unterschätzt, dass Profis wirklich dieses von Spiel zu Spiel, so leid es mir tut, das ist so.
Ich glaube es bis heute nicht.
Ja, es ist aber so, du kannst nicht, das sind Fragen, über die ich mich tatsächlich immer gewundert habe auf der Pressekonferenz, dass wenn ein Spiel gegen, man muss jetzt immer dieses Sandhausen, ich nehme jetzt Sandhausen.
Schade, Grüße an Sebastian Gloser.
es steht ein Spiel gegen Sandhausen bevor, man kommt irgendwie aus zwei Unentschieden und einem Sieg und dann steht das Derby an und man ist halt irgendwie dann schon bei der übernächsten Spiel und da konnte ich dann wirklich das Kopfschütteln des Trainers immer verstehen, weil der muss erstmal das eine hinter sich bringen, bevor er dann von A, einer Serie sprechen kann, B, den Derby-Heimsieg holt und dann am Ende steht der Aufstieg. Das ist alles immer schon zu weit gedacht.
Aber davon sind die doch nicht frei, oder? Also ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass die nicht, dass Fußballprofis, Fußballtrainer nicht genauso wie Fußballfans sich über das große Ganze und über die Entwicklung, die da eintreten könnte, Gedanken machen, träumen. Nee,
würde ich ganz klar widersprechen. Ja, träumen ist natürlich was anderes. Wenn man sich jetzt so unterhält, wo die Reise hingehen könnte vielleicht, aber nicht wie Fans, das geht gar nicht. Du musst ja, die kommen morgens zur Arbeit, die schauen, wie fit sind sie, haben die gut geschlafen, wie wird das Training laufen, was machen wir denn heute für ein Training, fällt dir einer aus, dann muss der Trainer schon mal da auch ewige Zeit verwenden, wie er damit umgeht und dann schaust du nicht auf die Tabelle und was am übernächsten Spieltag ist.
Puh, enttäuschende Antwort.
Das tut mir leid.
Ja, schade.
Finde ich eine ganz spannende Antwort, weil es nämlich diese.
Ja, natürlich, spannend und großartig, aber halt für mich enttäuschend. Also ich will ja mich genau bestätigt hören.
Der entscheidende Punkt, den wir alle oft vergessen, die gehen zur Arbeit, für die ist das eine Arbeit. Und der Club spielt im Pokal gegen den HSV zu Hause.
Oh, schau einer an. Das ist ja fast langweilig. Oder?
Heimspiel ist ja schon mal gut und
Tim Leibold kommt zurück, der ja eigentlich immer noch hier in Nürnberg spielen wollen würde, wenn ich dieses Kadepp-Archiv richtig im Blick habe. Aber naja, Grüße an Tim Leibold. Ja, okay. Entschuldigung, jetzt weiter du, Flo, oder ihr?
Nee, um das zu feiern. Ich glaube, das ist tatsächlich so der große Unterschied, dem man sich als Fan auch nicht so bewusst ist. Das sind Menschen, die arbeiten. Für die ist das Arbeit und mit demselben Elan, wie manch einer zur Arbeit geht und das Ganze halt macht, gehen die halt auch manchmal zur Arbeit oder halt nicht. Und für die ist das täglich Brot und nicht die Leidenschaft, die dahinter ist. Ich meine, die kommen zumindest wahrscheinlich die meisten. Es gibt auch Ausnahmen. Ich glaube, Manuel Friedrich oder so war einer, der immer gesagt hat, für ihn ist das halt wirklich nur ein Job und er interessiert sich gar nicht für Fußball. Aber die meisten kommen zumindest irgendwie für die Leidenschaft. Aber es ist tatsächlich halt so, es ist ein Job und die müssen dann auch anders an die Sache rangehen. Und
was du natürlich... Und das ist...
Ja? Ja, Luana.
Ja, man muss halt noch mit einrechnen, dass das halt in der Kabine ist das natürlich eine große Ansammlung von unfassbar ehrgeizigen Menschen. Ne? Also sportlich Talentierte gibt es nicht nur im Fußball, gibt es ja unfassbar viele, aber die halt bereit sind, fünfmal die Woche bis zu zweimal am Tag auf den Platz zu gehen, ihren Körper herzugeben und einzusetzen und dann am Wochenende auf den Punkt da zu sein. Du brauchst da wirklich einen gewissen Kopf für und dann und du bist halt da sehr, sehr leistungsorientiert. Das heißt, das Maximum will immer jeder erreichen. Aber er hat es nicht erreicht, indem er quasi am dritten Spieltag sagt, wir wollen aufsteigen. Also das so funktioniert das einfach nicht.
Ja, ich akzeptiere es. Es fängt zu regnen an über meinem. Ja, okay, das wollte ich nur sicherstellen, dass auch tatsächlich wieder mal Tonprobleme hier von mir produziert werden. Es ist immer wieder eine großartige Idee, unter der Dachschräge aufzunehmen. Aber naja, Grüße an alle Menschen.
Muss im Kleiderschrank, Fadi.
Ja. Immerhin knarzt kein Bett und es haben Leute auf Mountainbikes irgendwie Todesangst.
Das stimmt, ja. Das war dein Urlaubsbett, war im Verdacht, geknarzt zu haben. Und ja, Nee, aber...
Jetzt verstehe ich den Tweet erst.
Ja.
Ich hatte den nicht verstanden.
Ja, das ist... ja. Okay, wie machen wir denn jetzt weiter? Jetzt war es gerade so interessant, ich will da wieder ein bisschen die Stimmung rausnehmen, was mir sicherlich gelingt. Das 2:0, ein großartiges Tor. Und vor allem ein Verdienst des vierten Offiziellen. Der 1. FC Nürnberg wollte nämlich auswechseln, Erik Schuranov, und hatte dazu auch Gelegenheit in einer Spielunterbrechung, ich weiß gar nicht, was es da, ob es ein Einwurf war oder sonst was, und sie brüllten von der Trainerbank aus fröhlich den vierten Offiziellen an, mit zunehmender Verbitterung dann auch, dass sie jetzt gerne auswechseln würden, aber er ignorierte sie und dadurch musste Schuranov auf dem Platz bleiben. Und schoss dann ein paar Sekunden, behaupte ich zurzeit immer in allen Dingen, die ich da schreibe, später das 2:0. Und Robert Klaus musste sich dann beim vierten Offiziellen bedanken dafür, dass er sie nicht erhört hat. Auch schön. Schöne Geschichte eigentlich. Und dann haben sie Schuranov erst nach dem Tor ausgewechselt. Aber direkt, mehr oder weniger. Ein richtiges Angreifertor, Luana.
Sah so aus. War da, als er da sein musste.
Ja.
Sag dir doch mal.
Ja. Selten. Selten. Aber, ja, also, guter Mann, Erik Schuranov, oder? Auch an diesem Freitag. Unauffällig. Gefällt dir seine Art und Weise des Spiels, Luana?
Oh, das Fachsimpeln über die Art und Weise überlasse ich euch. Ich mag es immer, wenn junge Spieler zum Einsatz kommen. Und freut mich auch, wenn sie dann sich bedächtig entwickeln können.
Das ist ein großes Problem des Sportjournalismus, dass das Fachsimpeln Menschen wie mir überlassen wird und du dich nicht einmischt, aber du bist zu bescheiden. Flo, was ein typischer Mittelstürmer-Auftritt?
Es war ein typisches Schuranov-Tor, würde ich sogar sagen. Also ich traue mich zu sagen, dass in der zweiten Liga es vielleicht noch einen oder zwei andere Stürmer gibt, die da stehen, die Situation so abpassen. Ja. Vielleicht Terodde, vielleicht Marvin Ducksch, vielleicht Terodde, aber sonst dann. Also Schuranov ist halt ein ganz, ganz spezieller Spieler, der eben genau für das Gefühl für diese Momente hat. Das sagt man immer, ja gut, da steht er halt, da wird er halt angeköpft. Nee, wenn man sich das anguckt, ne, der Ball, der spielt den mit der Brust zurück und Schuranov weiß sofort, was Sache ist, rennt sofort hin und steigt einfach dann auch hoch. Und klar, Gersbeck ist auch ein bisschen überrascht, die Rückgabe war jetzt nicht so wahnsinnig gut, aber trotzdem ein anderer Stürmer, der reagiert gar nicht und dann kann Gersbeck rauslaufen, das Ding abpflücken und man sagt, naja gut, war jetzt halt eine scheiß Flanke von Tim Handwerker und dann schimpfen wir wieder über Handwerkerflanken. Aber an sich ist es eben der Moment, wo du siehst genau den Moment, wo er realisiert, da kann ich hin. Und den Moment haben, glaube ich, ganz, ganz wenige Angreifer. Also er ist da wirklich jemand mit Gespür für die Situation. Und das klingt jetzt ein wenig blöd, aber das hat man oder man hat's nicht. Also das ist, glaube ich, tatsächlich was man im Fußball halt in gewisser Weise nicht hertrainieren kann. Und das hat Erik Schuranov auf jeden Fall. Und von daher ein typisches Schuranov-Tor.
Und heißt das jetzt, man darf Schuranov nie wieder auswechseln? Oder
weil vielleicht mit der Auswechslung drohen? Und
dann immer drohen, genau.
Ja, okay. Das ist sehr gut. Schon mal die Tafel in die Luft halten und dann doch noch eine Minute drauf lassen. Ein sehr guter Plan.
Hat man das aber nur im Stadion gesehen? Weil ich habe das nicht wahrgenommen.
Ja, man hat es vor allem gehört, weil sie wirklich sehr vehement auf diesen armen vierten Offiziellen eingeschrien haben, dass sie jetzt auswechseln.
War ja nicht die einzige Auswechslung, die nicht zustande
kam. Ja, ne? Nach der 90. Ja.
Welche kam da nicht zustande? Das habe ich wiederum nicht mitbekommen, weil ich habe auch den Pfostenschuss nicht mehr live gesehen, weil ich da mit meinem Text beschäftigt war und dann nicht mehr so ganz hingucken konnte. Aber was war mit der Auswechslung in der Nachspielzeit oder war noch immer da? Durften sie wieder nicht?
Ja, da hat keiner reagiert am Rand, ne?
Genau, also Fabian Nürnberger stand da und Schiedsrichter hat einfach, glaube ich, tatsächlich die Auswechslung verweigert, weil er gesagt hat, die sollen nicht noch mehr auf Zeit spielen.
Ah, okay. Aber Fabian Nürnberger kam doch dann noch ins Spiel.
Der kam dann ganz spät noch, ja. Aber
Für wen
kam? Für Tom Kraus, glaube ich.
Für Tom Kraus. Der hat es dann aber verpasst, in der Zwischenzeit noch schnell ein Tor zu schießen. Funktioniert also nicht bei jedem diese Taktik. Aber ja, großartiger vierter Offizieller. Ich habe heute seinen Namen mehrmals geschrieben und habe ihn jetzt schon wieder vergessen. Christian irgendwas.
Christian
irgendwas. Ich schaue sofort nochmal nach. Ich hoffe, ich habe die Zeitungsseite noch vor mir.
Christian Ball weg. Also super Name.
Ja, siehste?
Da sind wir auch beim nominativen Determinismus.
Ja, okay. Da bin ich raus. Aber Fadi Kiblawi wäre auch mal interessant. Hatten wir das Thema nicht schon mal?
Das hatten wir schon, ja.
Ja, um was ging's da?
Ja, da ging es auch sprechende Namen. Also mir ist es die Woche wieder begegnet, weil bei Saint-Étienne, die in Grün spielen, spielt ein Spieler, der Etienne Green heißt. Deshalb ist es
sehr schön. Sehr schön. Okay, ja, wir müssen jetzt ein bisschen auf die Dings hauen, weil wir schon wieder seit gefühlt 50 Minuten ungefähr aufnehmen.
Wir reden seit 50 Minuten über Fußball. Das ist, glaube ich, viel schlimmer für die Zuhörer.
Das ist abgefahren. Ja, das stimmt. wie ist es für dich, Luana? Merkst du jetzt, wie ermüdend, oder wusstest du eh schon, ne, wie ermüdend dieser Podcast sein kann? Oder findest du, bisher kommen wir einigermaßen flott durch diese angedachten 4 Stunden?
Also ich bin ganz happy, da zu sein und hoffe, ersetze den Uli adäquat. Dass ich nicht über Cordon Bleu sprechen muss.
Warum? Also isst du gern Cordon Bleu oder bist du...
Nein, niemals.
Weil?
Und ich bin froh, dass du in irgendeiner Episode diese unfassbar ekelhafte Festtagspizza angesprochen hast.
Ja, das ist wirklich. Und ich werde es immer wieder tun. Aber man wird den Digma ja nicht ändern. Das ist das Problem. Er wird sie sich wieder bestellen.
Ja, wir haben da schon so manches Mal am Spielfeldrand am Rahmen des Trainings auch drüber diskutiert. Aber das kannst du Italienern einfach nicht antun. Sorry. Und ja, wir hassen Pizza Hawaii. Es ist so.
Ja, okay. Also ja. Was ist erlaubt in Sachen Pizza? Margherita? Okay. Und dann?
Da gibt es eine ganze Palette, was erlaubt ist. Verboten ist Ananas. Das ist eine ganz einfache Regel.
Damit haben wir schon wieder den Titel für diese Podcast-Folge. Sehr schön, vielen Dank. Verboten ist Ananas, das finde ich. Das sollte man sich auch als Lebensmotto hernehmen. Verboten ist Ananas. Einfach die Antwort.
Gibt es dann tatsächlich auch Pizzerien, wo das einfach nicht auf der Karte steht, das frage ich mich jetzt. Oder sagt man da, naja, die Deutschen wollen es, dann machen wir es halt, selber schuld.
Okay, ich erzähle jetzt eine Anekdote, die ich gerne erzähle und Papa wird es mir verzeihen. Also als wir noch das Restaurant quasi selbst geführt haben, meine Eltern sind jetzt auf der anderen Straßenseite, machen die Vinothek, aber in dem Restaurant, da kam mal eine Dame rein mit ihrem Kind und wollte die Pizzakarte anschauen mit Pizza zum Mitnehmen. Und hat eine Pizza vermisst mit Hackfleisch. Und hat gefragt, ob es denn nicht so eine Tex-Mex gäbe. Pizza zum Mitnehmen. Und hat mein Vater geantwortet, wir machen Pizza, Signora.
Sehr schön. Schreib dir das hinter die Ohren, Uli Dickmeier. War Uli Dickmeier mal zu Gast in eurem Restaurant?
Ich glaube, der holt manchmal Pizza, oder?
Echt? Ja, ich weiß nicht, ob er es da tut, aber ja, aber der bestellt ja eher bei solchen Dingern, die halt auch Festtagspizza anbieten.
Aber bestimmt nicht nur da.
Ich beim Uli und seinen Kulinarik-Abenteuern bin ich da, naja, wir
bestellen. Er kann sich nicht wehren, also.
Ja, genau. Das ist doch. Ja, also keine Ananas auf die Pizza.
Niemals.
Ja. Okay. Und Cordon Bleu, warum kein Cordon Bleu? Also
ich mag einfach so Schinken und zerlaufender Käse. Also ich krieg gerade einen Saltimbocca runter. Das ist einfach eine Kombo, die mir einfach nicht zusagt.
Okay. Es ist erstaunlich, wie hier immer die verschiedensten Essensphobien thematisiert werden, wer alles was nicht essen kann, finde ich erstaunlich. Wo ich sogar Sellerieschnitzel irgendwann mal esse, aber naja. Okay, dann heute keine Cordon Bleu-Empfehlungen.
Leider.
Ja, okay. Schlussphase müssen wir auch noch besprechen. In der Schlussphase des Podcasts wurde ein bisschen panisch hinten raus, oder? Ihr könnt beide antworten, ihr müsst auch beide nicht antworten. Ich bin dieses Schweigen gewöhnt auf meine Fragen. Das finde ich.
Ich will nur nicht zu viel Zeit holen. Zu viel labern. Das ist. Ja, aber
der Zug ist abgefahren. Seit 32 Ausgaben.
Ja, und seit 39 Jahren wird, wie meine Mama sagen würde.
Wann wirst du denn 40?
Im April.
Im April, okay.
Oder will ich eingrätschen, ganz kurz?
Ja, bitte.
Weil das geht ja am Montag on air, right?
Ja, so ich es hinbekomme, es zu schneiden. Ja.
Dann möchte ich meiner lieben großen Schwester zum Geburtstag gratulieren. Die hört sich das bestimmt an.
Oh, ich natürlich auch.
Ja, ne?
Roberta Valentini, die ich auch schon mal in einem Podcast zu Gast haben durfte. Ich übrigens mit allen drei Valentini-Kindern habe ich jetzt einen Podcast gemacht. Das ist ein Hattrick sozusagen.
Und die du am längsten kennst als letzte.
Das stimmt. Ja.
Skandal, Fabi.
Das ist ein Skandal, ja. Aber, ja. Entschuldige. Aber es war mit allen dreien ein Vergnügen. Wer will, kann sich diesen Podcast mit Roberta Valentini auch nochmal anhören.
Ja,
mit Menschen. Ja, alles Gute zum Geburtstag. Wie alt sie wird, verraten wir, oder?
Naja, du hast ja gerade die Steilvorlage gegeben.
Ja,
kannst du eins und eins zusammen?
Okay. Ja, das ist ja mein großes Problem, dass ich eins und eins immer nicht zusammen. Aber okay, das check sogar ich. Herzlichen Glückwunsch.
Also, jetzt frage ich mal, Fadi, Luana, wie lange kennt ihr euch denn? Weil er gesagt hat, am längsten.
2008
wahrscheinlich.
Acht? Ja.
Würde ich jetzt mal davon ausgehen. Also da habe ich, glaube ich, mit der Clubberichterstattung bei den NN beginnen dürfen.
Müssen. Und ich habe Pressespiegel an den Schleifweg geschickt.
Genau. Ja, eine schöne Zeit war das.
Analog.
Ja, genau. Und ihr kennt euch das auch noch, ihr kennt euch viel länger. Jetzt haben wir endgültig die letzte Hörerin rausgekickt, indem wir über verschiedene Verwandtschafts- und Bekanntheitsgrade diskutieren. Aber ihr seid gemeinsam zur Schule gegangen.
Ja, ich glaube, es sind glaube ich so knapp 25 Jahre.
Wann hast du Abi gemacht?
Ich habe 2001 Abi gemacht, aber wir haben ja Schülerzeitung gemeinsam
gemacht. Ja, genau.
Genau. Glaube ich, da war ich in der 9. oder 10. oder so. Also, da ist du dazugekommen bist, also das müssten eben ungefähr.
War ich in der 6. Ja, kommt hin.
Ja, müsste ungefähr so die 25 Jahre müssten das sein.
Ich habe tatsächlich nie Schülerzeitung mitmachen dürfen. Bei uns am Dürer-Gymnasium. Ja, die haben schnell gemerkt, dass da keinerlei Talent vorhanden ist. Die Pauke hieß unsere Schülerzeitung. Wie hieß eure?
Emanon.
Wie?
Emanon.
Was ist denn das für ein Name?
No name.
Take it away. Genau.
Okay. Gut, ich frage nicht länger nach.
Aber tatsächlich durchaus bekannte Leute neben Luana hervorgebracht. Mit Michael Schulte, mit Sandra Ries, mit Gimmick. Also,
aus. Auf welcher Schule wart ihr bitte? Auf dem
Schadder? Neuen Gymnasium.
Ach, auf dem Neuen. Neues Gymnasium. Und was
Humanisten.
Ist denn? Was ist neben Neuen Melanchthon, oder? Ist
nee,
neben,
Beheim.
Beheim. Genau, da war nämlich meine Frau. Hattet ihr Feindschaft mit dem Beheim? Ja, ne? Das war,
ja,
groß. Okay. Aber hallo.
Ja,
aber also, hallo.
Ich bin Team Beheim.
Mein Bruder war 2 Jahre bei den Feinden gegenüber. Aber
Hat sich bekehren lassen.
Hat sich bekehren lassen. Nein.
Oder
ist nicht rüber. Es war dann die Bertolt Brecht.
Okay, ja. Auch.
Mein Bruder auch war. Aber ich glaube, etwas nach Enrico.
Und meine sehr gute Freundin Lisa Geier, Lehrerin. Aber das Grüße von hier aus. Aber jetzt Ende damit. Wir könnten direkt
Schlussphase.
Ich habe mir gerade überlegt, ob wir einfach direkt zum Gerch jetzt übergehen, nachdem wir es nochmal so haben eskalieren lassen. Ist ja auch wurscht, dass sie nochmal ewig viel Stress hatten in der Schlussphase und nichts mehr hinbekommen haben.
Finde ich aber interessant, dass es eigentlich immer so ist. Also da kann man ja machen, was man will. Also wenn zwei Mannschaften, die einigermaßen auf Augenhöhe sind, dann aufeinandertreffen, dann Schlussphase, hat immer die mehr den Ball und macht mehr Druck, die hinten liegt.
Die hinten liegt.
Man kann da machen, was man will. Ich fand es auch spannend, dass Christian Martin ja dann sagt, ja, wir haben das Gegentor zu früh bekommen. Wir wussten, dass es eine Abwehrschlacht wird. Ja. Geht man dann mit der Einstellung schon rein? Ja, okay, wir stehen jetzt hinten drin. Also es gab ja mal letztes Jahr auch so eine Antwort von Robert Klaus in der Pressekonferenz, wo er gesagt hat, ich weiß, dass wir jetzt hinten drin stehen, deshalb haue ich noch einen Innenverteidiger mehr rein und verteidige einfach das Ding dann mehr weg, weil Entlastung oder normales Fußballspielen ist dann eh nicht drin. Ich meine, das hat er ja dann auch wieder gemacht mit Mario Schuber.
Ja, der große Fußballphilosoph Alois Schwarz hat ja mal behauptet, dass vor allem dieses 2-0 so ein schwieriges Ergebnis ist, weil man sich einerseits in Sicherheit wiegt man sich in Sicherheit, ja. Wähnt, wiegt, ja, okay, und andererseits aber bei so einem 2-0 der Gegner nur ein Tor schießen muss und zack, denkt der sich wieder, jetzt sind wir aber dran, gerade weil wir noch aussichtslos zurücklegen und jetzt.
Ja, aber wenn 1-0 steht, wenn er 1-1 macht, dann ist er doch
alles. Ich sag ja, ich gebe ja nur wieder, was Alois Schwarz mir einst erzählt hat und was ich brav notiert habe.
Aber man ist wahrscheinlich aufmerksamer. Ich kenne das nur aus dem Eishockey. Im Eishockey heißt, das sei das gefährlichste Ergebnis.
2-0.
Ja, oder 2 Tore Vorsprung, in welcher Form auch immer.
Okay.
Aber im Eishockey fallen die Tore auch schneller.
Ja, aber es ist gut ausgegangen an diesem Freitag. Und ja, alle.
Und Fabian Schleusen hat nicht in der 96. getroffen.
Ja.
Der 96. gab.
Ja, gab's, ne? Ich hab's getwittert, aber war mir gar nicht so sicher, ob es wirklich bis zur 96. ging. Aber es
ging bis zur 98.,
glaube ich. Es ging bis zur 98. Okay. Wahnsinn. Dann
Fabian Nachdem in der ersten Halbzeit die Sky-Uhr irgendwie so hinterher war, dass nach 43 Minuten Schluss war. Ja.
Ich bin etwas abgelenkt, weil meine Katze hier vor der Tür gerade ich kann sie durch eine Glaswand so sehen. Und sie schaut mich an und isst dabei eine Pflanze. Und ich kann aber jetzt schwer eingreifen, was mir Ärger bescheren wird. Aber naja. Wollen wir einen Gerch machen? Ich habe tatsächlich vergessen, welchen wir. Oder gibt's noch. Was haben wir denn vergessen alles? Haben wir Luana Valentini ausreichend zu Wort kommen lassen, Flo? Oder haben wir Macho-Gschmarri wieder das Wort viel zu häufig geführt? Wahrscheinlich, ne? Andererseits, egal.
Du fragst sie gar nicht, wie sie es fand.
Ich frag sie gar nicht. Nein, mir ist eingefallen, dass ich das mehr oder weniger gerade schon gefragt habe. Wunschgegner für die zweite Pokalrunde werde ich gerade auf Twitter gefragt.
Hamburger SV, yes. Ne? Zu
Hause. Ja, jetzt. 34, ja, könnte ich jetzt antworten, aber nee, kommt schon der Nachtrag. Tobias hat uns das vor 34 Minuten gefragt. Es gibt nur Finalwunschgegner eigentlich. Und da würde ich gern den ersten FC Nürnberg gegen den VfB Stuttgart spielen sehen. Ist der VfB noch im Pokal?
Ja. Gute Frage. Ich weiß,
dass die Fußballfachleute unter sich.
Ja. Ich weiß, dass Fürth raus ist.
Ja, ich auch.
Ich weiß, dass Lukas Mühl heute getroffen hat.
Das im Derby? Auch. Ja, habe ich auch mitbekommen. Haben Sie dann am Ende dieses Derby auch gewonnen? Oder?
Nein, 1-1.
1-1. Ja, das war.
Ich weiß, dass Bayern gegen Gladbach ran muss im Pokal. In okay. Gladbach.
Also Stuttgart trifft auf Köln.
Ja. In der zweiten Runde. Okay. Köln, die Überraschungsmannschaft dieser Bundesliga-Saison, wenn ich.
Steffen Baumgart, Fußball.
Ja. Alles richtig verstanden hat, mein Chef ist.
Grüße an Andi an der Stelle.
Ja, Grüße. Oh, fast hätten wir ihn heute vergessen. Ja, mein Chef Peter Schulze-Zacho ist auch großer Köln-Fan, weil er da studiert hat und dann dieses Lebensgefühl für den FC entdeckt hat, was ihm sehr viel Spott einbringt. Aber er durfte für die Nürnberger Nachrichten und die Nürnberger Zeitung für morgen einen Jubel-Bundesliga-Kommentar zum 1. FC Köln schreiben, was es in der Geschichte dieser beiden Zeitungen noch nie gab, weil der 1. FC Köln vor allem Spott ertragen muss. Und wir haben ihm gesagt,
der 1. FC Köln, die Zeitung gibt es doch schon so lange, der 1. FC Köln war doch erster Bundesligameister, da gab es doch bestimmt auch Jubel-Kommentare. Oder?
Ja, das war damals noch nicht. Ich glaube, das gab es damals einfach noch nicht. Das ist eine Erfindung von uns, dass der 1. FC Köln kommentiert wird und dann immer als, wie sagt man in Köln, Helau oder
Alarv.
Das war nur ein Gag, den der Kollege Sebastian Böhm heute in unserer Redaktionskonferenz schon gebracht hat, um etwas zu zündeln. Luana, willst du noch, ja, genau, willst du abschließende Worte noch loswerden? Was für ein unfassbarer Schwachsinn es ist, an dieser Sendung mitzuwirken? Oder würdest du, sagt man eigentlich Sendung beim Podcast? Nee, ne? Und würdest du eine weitere Einladung unsererseits erneut annehmen?
Ich würde sie dann annehmen, wenn ich es vorm Sonntag erfahre, damit ich besser hingucke beim Spiel und vielleicht eure Artikel noch lese, damit ich ein bisschen mehr beitragen kann.
Okay. Also machen wir es. Diesmal war es allerdings. Es war der Samstag.
Derjenige, für den du das hast, hat auch schon Folgen gemacht, ohne ein Spiel gesehen zu haben.
Also, ja, genau.
Ja. Also, gesehen.
Ihr könnt, ich erinnere mich. Ihr könnt das an unsere HörerInnen abstimmen auf Kadepp auf der Instagram-Seite, ob fortan Luana Valentini dauerhaft den Dickmeier machen soll und der kann dann auf Rügen ein Pensionärsleben führen und
sein Urteil ist das Einzige, das mich interessiert.
Ja, und eine Pizza Hawaii essen oder was auch immer. Ich habe vergessen, wer letzte Woche der Gleich war. Tatsächlich.
Ja, bitte sagt's, ich bin nicht draufgekommen.
War das nicht Thomas Paulus war die Woche vorher, oder?
Doch, es war Thomas. Oh Mann, ey. Habe ich den vorgelesen letzte Woche, ne?
Ja. Die rote Karte mit Aue mit auf dem Hintern steigen, das müsste schon Thomas Paulus. Ja, ich weiß nicht, ob wir
noch einen zwischen.
Ja, genau. Luana kann ja ihren Sven Jablonski der Woche dabei bringen.
Oh ja, da hatte ich sogar einen, aber habe ihn wieder vergessen. Hast du einen Sven Jablonski? Es muss ein Mensch sein, der dir negativ aufgefallen.
Oder positiv.
Nee, positiv wurde von den HörerInnen nicht erlaubt.
Wieso? Nee.
Was nehme ich jetzt?
Irgendjemand, der dir negativ aufgefallen ist.
Thomas Paulus war die Woche vorher, Christian, ja, Ramirez war letzte Woche.
Ah, ja, stimmt.
Christian Ramirez.
Ja. Ah. Und ich wusste ihn auch nur deshalb, ich hatte ihn erraten und ich wusste ihn nur deshalb, weil der erste FC Nürnberg auf dem Rückweg aus dem, auf dem Rückweg aus dem Trainingslager ein Freundschaftsspiel gegen Krasnodar, wo er, glaube ich, jetzt spielt, absolviert hat und da Christian Ramirez mitspielen durfte. Und deshalb hatte ich ihn noch vor Augen.
Und ich dachte mir noch, ich hätte drauf kommen müssen. Das klang alles so bekannt und ja.
Ja, in deiner Amtszeit.
In meiner Amtszeit, ja. Absolut richtig.
Er war nicht so lang da, also von daher.
Nee, da gibt es einige, die nicht so lang da waren.
Sven Jablonski der Woche.
Kommt so vor. Der Sven Jablonski der Woche war bei mir die Süßkartoffel, die ich für meine Mädchen gedünstet habe und zu lange habe stehen lassen und dann wegwerfen musste, was mich wirklich nervt, Lebensmittel wegzuwerfen.
Ja.
Weil weder die noch ich konnten das noch mit gutem Gewissen genießen.
Okay, deshalb haben wir.
Das Wasser ist schwarz geworden unter dem Gemüsestiel gar nicht.
Okay. Gut, ein sehr guter, eine Süßkartoffel als Svenja Blonski der Woche. Das finde ich sehr stark. Hattest du auch einen Flo? Ich hatte tatsächlich einen, aber ich weiß es nicht mehr.
Ich hatte mich jetzt auf was Positives vorbereitet, aber gut. Das Positive war, dass sich eine ehemalige Schülerin von mir nach 4 Jahren plötzlich wieder gemeldet hat und gesagt hat und gefragt hat, ob denn 2017 diesen Podcast auch schon gegeben hat, weil sie hört den immer mit ihrem Freund. Also Grüße an Hanna und Lukas. Es hat mich sehr erfreut, dass ihr gemeinsam als Beziehungsmaßnahme diesen Podcast hört.
Finde ich auch sehr stark. Wenn ihr solltet ihr mal Kinder bekommen, nennt halt eins davon Gerch. Das wäre.
Oder Fadi.
Ja, oder Fadi. Alte Geschichte biete ich allen meinen Bekannten an. Habe ich das hier schon mal erzählt eigentlich? Ich biete allen Menschen in meinem Umfeld, die Kinder bekommen, an, dass ich ihnen im ersten Jahr 50 Euro pro Monat überweise, wenn sie ihr Kind Fadi nennen, egal ob Junge oder Mädchen. Aber niemand Niemand geht auf dieses Angebot ein. Finde ich sehr seltsam. Aber egal. Gleich der Woche. Svenja Blonsky, ich nehme einfach die AfD in Gänze. Das kann ich, das ist immer mein.
Ah, siehst du, ich wollte nicht politisch werden, okay?
Ja, und, doch.
Ja, das, AfD geht immer.
Ja, genau.
Dann kann ich doch noch einen bringen, weil fast vor meiner Haustür hängt Hubert Aiwanger. Das ist tatsächlich auch
schön. Grüße, der hört bestimmt regelmäßig. Lass dich impfen, Hubert. Aber ja, naja.
Schnell, weil ansonsten ist vorbei.
Ja. Gerich. Du hast einen, das muss ich noch schnell sagen, ich habe auch einen noch zugeschickt bekommen. Ich baue einen kleinen Stehsatz auf, wie man das in der Zeitung nennt. Deshalb habe ich heute Flo Zenger gebeten, mal wieder einen zu machen. Jo. Und ich habe ihn schon erraten, wenn Luana Valentini ihn errät, kann sie mir in diesen Sekunden eine WhatsApp schreiben.
Bereit, wenn Sie es sind.
Ja.
Jawohl. Gerich ist in Erlangen geboren. Lernte das Fußballspielen zusammen mit einem Weltmeister. Später wechselte Gerich zum Lokalrivalen und spielte dann gegen diesen Weltmeister. Im Derby soll er den dann auch wirklich alt aussehen haben lassen. Keinen Stich habe der Weltmeister gegen Gerich, den defensiven Mittelfeldspieler, gemacht. Der Weltmeister sollte sich später an ihn erinnern und mehrere Male zu seinem Co-Trainer machen. Unter anderem bei einem Bananenverein im Trash-TV. Seine ersten Titel holte Gerich sogar noch vor seinem weitaus berühmteren früheren Mannschaftskameraden. Schließlich spielte der dort, wo der Weltmeister zum Weltstar reifte, als der noch gar nicht dort war. Eigentlich spielte Gerich bei diesem Verein gar nicht so oft, feierte aber sein Debüt in der Bundesliga gegen den Club und darf sich dennoch deutscher Meister und Pokalsieger nennen. Nach 3 Jahren mit gerade mal 11 Bundesligaspielen, davon 4 gegen den FCN, aber einem Einsatz im Europapokalfinale zog es Gerich weiter nach Belgien. Beim späteren Europapokalsieger im Pokalsiegercup fühlte sich Gerich aber nicht so richtig wohl. Stattdessen zog er weiter zum Club. Dort wurde er binnen kurzer Zeit zum Kapitän, stieg auf und wurde von Paul Breitner sogar in die Nationalmannschaft geredet. Das klappte aber wie so vieles bei Paul Breitner in Bezug auf die Nationalmannschaft nicht. Im Gegensatz zu einigen Mitspielern aus dieser Zeit wurde Gerich nie Nationalspieler. Ob das mit seinem Wechsel weg von Nürnberg zu tun hatte, womöglich. Allerdings spielte Gerich nach seinem Abgang noch 6 weitere Jahre ununterbrochen Bundesliga, sowohl bei einem heutigen Dritt- als auch bei einem heutigen Zweitligisten. Letzteren verließ er Richtung Fürth, wo er noch 2 Jahre Regionalliga spielte. Danach ging es als Co-Trainer nach Köln, ehe er 3 Jahre lang in Neumarkt Cheftrainer war und da kurze Zeit sogar nochmal als Spieler aushalf. Es folgte ein Einsatz als Co-Trainer im Ausland unter 2 unterschiedlichen Trainern, die danach noch Nationaltrainer wurden. Einige weitere Cheftrainerstationen in Bayern, unter anderem beim jetzigen Tabellenführer der zweiten Liga, folgten. Heute ist Gerich sportlicher Leiter beim Landesligisten Sportbund DJK Rosenheim.
Sehr schön, ich habe ihn erraten. Ein Idol meiner Kindheit, das ist die Gnade der frühen Geburt von Luana Valentini kam noch nix.
Noch nix. Du kannst das schnell nicht passieren.
Du kannst noch ein bisschen nachdenken.
Ja, bitte, dankeschön.
Die Folge geht ja erst morgen online. Man darf halt nicht googeln. Du musst einfach nochmal tief in dich gehen und dann wird es was.
Ich kann sagen, vor der Recherche wusste ich von all dem nur eins, nämlich die Geschichte mit dem Trash-TV.
Echt?
Ja.
Ja, also auch du bist halt einfach sehr viel jünger als ich. Wobei, so viel jünger bist du gar nicht als ich, aber. Naja. Gut. Vielen, vielen Dank, Luana Valentini.
Wir haben sehr gerne.
Kaum ein Wort über deinen Bruder verloren.
Fast nicht.
Ja. Vielen Dank, Florian Zenger.
Immer gerne.
Wir haben kaum ein Wort über Zahlen verloren, merke ich jetzt gerade, aber. Es war trotzdem viel Fußball, finde ich, oder?
Du kriegst die Woche von mir was zu Johannes Geis.
Ah, da freue ich mich sehr drauf.
Hat nichts mit Fernschüssen zu tun.
Ja.
Laufleistung.
Laufleistung. er ist schon wirklich gut, ne?
Ja, oder? Wahnsinnig verbessert.
Ja.
Mehr sage ich nicht, wir müssen ja auch ein bisschen Spannung aufrechterhalten.
Ja, super, da freue ich mich sehr drauf. Damit ist eine Geschichte schon mal gesichert, vielen Dank dafür. Und wir machen Pause wegen Länderspiel. Und ich habe es auch dringend notwendig. deshalb der nächste Kadepp erst in zwei Wochen, wenn der erste FC Nürnberg, in zwei Wochen, wenn der erste FC Nürnberg das Auswärtsspiel in Regensburg gewonnen hat. Und dann auch nicht mit mir, weil ich dann mal wieder Urlaub habe.
Da kann also, Luana ja dich vertreten.
Das wäre eine sehr gute Idee. So machen wir es. Einfach.
Ich muss erst noch verarbeiten.
Ich finde es tatsächlich eine großartige Idee. Wenn ihr das technisch hinbekommt, könnt ihr das gerne machen. Aber da ist der Uli wieder da, der kann euch das erklären, weil der beschäftigt sich sehr mit so technischen Dingen rund um den Podcast. Also vielen Dank, ihr beiden, und vielen Dank fürs Zuhören. Bis irgendwann. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.